Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Mein Name ist Paul, ich bin 47 Jahre alt, bin verheiratet jetzt seit 22 Jahren mit Sabine und wir haben 3 Kids. Ich muss nicht nachdenken, sondern meistens weiß ich es. Wir haben 2 Mädchen, 15 und 17,5. Unsere Tochter Carla hat am Freitag die Führerscheinprüfung bestanden. Sie kann uns jetzt durch die Gegend kutschieren. Unser Sohn Tommy ist 9 und im absoluten Fußballfieber. Also wenn du irgendwas wissen willst über die aktuelle Transferlage in der Bundesliga oder jetzt auch international, kannst du ihn fragen. Ich glaube, das ist eine gute Connection zu Lukas. Lukas Jungs, die wissen auch Bescheid. Schöne Grüße darf ich euch sagen von Tore und Gabi. Tore war ja, wir haben uns irgendwie knapp verpasst. Ich merke, sein Herz schlägt so für diese Stadt und mein Herz auch und ich darf immer wieder kommen, das freut mich total, bislang habt ihr nicht gesagt, schickt den nicht mehr her, sondern ich freue mich, weil mein Herz schlägt für diese Stadt, für das, was Gott hier tun will, für das, was er tun will durch die Verbindung, die er geschaffen hat, die jetzt intensiver geworden ist. Ich bin Leiter bei uns mit im Team in Mainz, baue das seit ich Christ geworden bin, mit auf von den Anfängen und bin begeistert dafür, was Gott möglich ist. Manchmal gar nicht so von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche, sondern wenn man Woche für Woche immer wieder hingeht und weiterbaut, was möglich ist, wenn man nach ein paar Jahren oder nach einem Jahrzehnt vielleicht darauf schaut, was Gott möglich macht. Das ist der Hammer. Und genau, zur Vorstellung, ich habe kein Bild mitgebracht mehr, ihr habt mich jetzt schon gesehen, ich glaube, ich hatte alle schon mal mit, aber ich habe euch eine Sache, wir sind 22 Jahre verheiratet und ich bin dankbar dafür und ein Beispiel, Sabine und ich sind auf jeden Persönlichkeitstest, die wir gemacht haben, maximal auseinander, außer wir haben mal einen gemacht, wo so die Stressresistenz bewertet ist und dann waren wir beide unter 50%, was dem Rest auch nicht hilft, aber es gibt Hoffnung und gestern war ich irgendwie auf der Terrasse und ich habe ein Bild gemacht, zeig das mal, was ein bisschen dafür steht, was möglich ist in einer Ehe, selbst wenn einer perfekt gewissenhaft und geplant ist und einer eher, ich habe das gefunden auf unserer Terrasse, das ist, wenn ihr es nicht wisst, ein Christbaumständer oder Weihnachtsbaumständer. Weihnachten ist übrigens ein halbes Jahr her und passiert wieder in einem halben Jahr. Und ich war irgendwie gestern, habe ich auf der Terrasse gesessen und habe ich gedacht, oh man, weil wessen Auftrag war es, den auf den Dachboden zu tragen? Das ist natürlich der Mann des Hauses, ist für den Weihnachtsbaum zuständig. Dann habe ich gedacht, ich muss ein Foto machen, weil 22 Jahre, ich weiß, wie das am Anfang unserer Ehe, hätte ich mir alles Mögliche anhören müssen, wie oft, aber ich glaube, sie hat es mir ein oder zweimal gesagt und seitdem steht er da. Aber weißt du, was noch schlimmer ist, was ich erst entdeckt habe, nachdem ich das Foto gemacht habe? Der ist auf 4 Dachziegeln. Und vor 2 Jahren haben wir eine Solaranlage auf unser Dach gebaut und da habe ich 4 Dachziegeln besorgt als Ersatz. Und jetzt habe ich gestern natürlich als guter Ehemann sofort dann das auf den Dachboden getragen. Aber ich will dir sagen, hey, egal was ist, gibt Hoffnung für deine Ehe. Wenn dich das so sehr immer wieder stört, dann werd einfach sanft in deinem Herzen und als Ehemann ab und zu kannst du dich aktivieren lassen. Also wir haben es 22 Jahre geschafft, aber an diesem Bild habe ich gesehen, dass wir besser unterwegs sind als noch in den ersten wenigen Jahren, weil da hätte es über diese Situation viel mehr Diskussionen gegeben. Also Sabines Herz ist in der Tiefe gewachsen, meins hat auch trotzdem noch ein halbes Jahr. Ich habe schon überlegt, ob es sich überhaupt lohnt, ehrlich gesagt. Wir sprechen und wir sind in einer Predigtserie zum Thema Entscheidungen und ich finde den Titel genial, denn es gibt eine Bibelstelle, wo Jesus über Entscheidungen spricht. In Matthäus 5,37 sagt er, es sei aber euer Wort Ja, ein Ja und Nein, ein Nein. Was aber darüber hinausgeht, ist vom Bösen und so haben wir die Predigtserie genannt. Jein, nämlich das, ein Jein ist genau dazwischen. Jesus sagt, ja, ja, nein, nein. Also er ermutigt sie, Entscheidungen zu treffen und sie dann auch möglichst durchzuziehen. Während das ja oft für uns sehr, sehr schwer fällt. Ich kann ja mal fragen, wer von euch würde sich als Entscheider bezeichnen? Einfach mal melden. Ja? Oder wenn du mutig bist, ja, ja. Und wer von euch würde sagen, oh, Entscheidung ist eher schwer für mich. Ja. Und wer konnte sich nicht entscheiden? Das sind alle, die sich nicht gemeldet haben. Ihr seid meine Crew. Ich tue mir nämlich sehr schwer mit Entscheidungen. Also ehrlich gesagt, du musst viel entscheiden in deinem Leben, aber ich bin eher auf der Fraktion, die sich, und ich habe so ein, man kann ja heutzutage alles online machen, Entscheidungsstil-Test dann mal gemacht und da kamen sehr positive Sachen raus. Man kriegt das immer positiv. Ich kann euch sagen, mein Stil ist überlegt, menschenorientiert, innovativ, kollaborativ und anpassungsfähig. Ich würde sagen, da war ChatGPT sehr milde zu mir, weil ich würde manchmal sagen, mein Risiko ist Erstarren durch Überdenken, Verzögerung durch Konsenssuche und Überbewertung von Harmonie. Und damit ende ich da, dass Entscheidungen manchmal nicht getroffen werden. Ich weiß nicht, wo du unterwegs bist. Manche von euch sind so entscheidungsfreudig, dass sie vielleicht ein bisschen Konsens bräuchten, dass sie für ein bisschen zuhören bräuchten. Aber eins ist so wichtig, du sitzt heute hier, weil du in deinem Leben sehr viele Entscheidungen getroffen hast. Heute Morgen hast du dich entschieden, hierher zu kommen, obwohl es vermutlich ein ganz toller Tag wird und hier auch etwas wärmer ist, aber das ist eine tolle Entscheidung. Aber wenn du dir überlegst, wie viele Entscheidungen getroffen sind, dass du überhaupt hier sitzt oder vielleicht so in deinen Jahren, ist da etwas. Wir sind an vielen Stellen unseres Lebens an der Stelle, wo wir sind, weil wir viele gute oder manchmal auch nicht so gute Entscheidungen getroffen haben. Manchmal gibt es Sachen, die hauen in unser Leben rein, aber dann müssen wir auch entscheiden, wie wir damit umgehen und deswegen ist es wichtig zu entdecken, wie kann ich gute Entscheidungen treffen. Und meine Botschaft an mich ist oft, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Und manchmal hast du Glück damit, weil entweder entscheiden dann die Umstände oder es entscheidet jemand anders, der eine kürzere Entscheidungshürde hat. Und dann legst du es quasi in seine Hände oder in ihre Hände. Ja, Sabine entscheidet lieber, ich halte die Optionen offen und dann kommt manchmal was raus und dann merke ich, oh, das hättest du jetzt aber mal selbst in die Hand nehmen müssen. Aber dann ein Ja, ein Nein, ist es erstmal zu spät, müssen wir erstmal durchziehen. Also, mein Gebet an dich ist heute, dass du Lust hast, Entscheidungen zu treffen, aktiv zu gestalten und vor allem in den Bereich, in den wir jetzt reingehen, der ist nämlich wirklich cool. Wir treffen so viele Entscheidungen in unserem Job, in unseren Finanzen, in unseren Beziehungen, für unsere Familie, aber auch im Bereich von Freundschaften. Und da wollen wir heute reingehen. Wir hatten schon ein paar gute Predigten, habe ich gehört. Eine habe ich tatsächlich das Skript gelesen. Du kannst dir die transkribierte Predigt auch auf Spotify fast vorlesen lassen. Na, dann kannst du sie auch selbst hören. Aber ich habe sie durchgescrollt, weil die letzte Predigt von Joachim letzte Woche habe ich heute Morgen im Flugzeug nochmal. Also sind tolle Predigten. Heute wird es praktisch zum Thema Freundschaften. Jetzt überlegst du, was hat denn Freundschaft mit Entscheidungen zu tun? Das passiert ja so. Das ist ja, ich kann dir sagen, es hat ganz schön viel damit zu tun. Entscheidungen und Freundschaft. Ich lese euch mal 11 Sachen vor, wo Entscheidungen und Freundschaft aufeinandertreffen. Erstens, Entscheidung, etwas überhaupt zu tun. Mit anderen ist eine Entscheidung. Entscheidung, jemand kennenzulernen, sich mit jemand zu verabreden, an einen Ort zu gehen, wo andere Leute sind. Entscheidung zu treffen, eine Person dann auch nochmal wiederzusehen oder anzurufen, ihr eine Nachricht zu schreiben, dran zu bleiben. Entscheidung im Gespräch, etwas zu fragen. Entscheidung im Gespräch, etwas Persönliches zu teilen. Entscheidung, etwas Großzügiges zu geben, etwas zu schenken jemand oder jemand einzuladen. Eine Entscheidung, jemand zu vergeben, wenn das letzte Treffen nicht so gelaufen ist. Eine Entscheidung, nicht allein zu bleiben. Eine Entscheidung zu konfrontieren oder auch mal was Kritisches anzusprechen. Eine Entscheidung dann wieder zu vergeben oder auch eine Entscheidung, etwas mit ein bisschen Leichtigkeit und Humor zu leben. All diese Entscheidungen musst du immer wieder treffen, wenn du in Freundschaften unterwegs bist oder Freundschaften bauen möchtest. Und Jesus selbst hat uns etwas zum Thema Entscheidung und Freundschaft gesagt und damit wollen wir einsteigen. In Johannes 15 sagt er zu seinen Jüngern, ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch berufen, hinzugehen, Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, was immer ihr in meinem Namen bittet. Und ich gebe euch das Gebot, einander zu lieben. Also, das ist am Ende seines Dienstes er. Jesus erwählt am Anfang Nachfolger. Und dann sagt er, jetzt, liebe Jungs, liebe Männer, es waren auch Frauen dabei, aber er sagt zu ihnen, hey, jetzt, ich habe euch erwählt, das heißt, ich habe eine Entscheidung zu treffen und jetzt seid ihr nicht mehr nur Diener, sondern Freunde. Du bist ein Freund von Jesus. Das ist eine tolle Botschaft. Und er hat sich trotzdem aktiv dafür entschieden. Und deswegen will ich dich ermutigen, entscheide dich, als allererstes in Freundschaft zu investieren. Wenn Jesus Freunde brauchte, mehr als Nachfolger, mehr als ein Team, sondern Freunde, dann brauchen wir das erst recht. Denn Freundschaften sind die größten, mit die größten Schätze in meinem Leben. Ich habe vor 2 Wochen, es ist toll, dass die Gudrun ist heute da, sie hat mir eine Nachricht geschrieben, eine WhatsApp vor 2 Wochen. Ich durfte gerade einige Stunden mit deinen allerbesten, wunderbaren Freunden erleben. Inspirierend, ich wage zu behaupten, beneidenswert. Und sie hat sich mit 2 Freunden, Tore und Steffen, getroffen. Und es ist so, es ist ein Schatz in meinem Leben, den Gott geschenkt hat, für den ich nicht so viel auch was kann. Man kann Entscheidungen treffen, die Freundschaften eher runterfahren, aber das ist sowas Wertvolles und viel der Stabilität und der Schritte in meinem Leben haben damit zu tun, mit den Freunden, die ich habe und mit dem, was sie mir geraten haben und mit der Verbindung, die wir haben. Und deswegen will ich dich ermutigen, dieses Thema, auch wenn es manchmal so ein Randthema scheint, nicht als Randthema zu behandeln, sondern immer wieder zu investieren und zu glauben, dass Gott dir etwas schenken möchte. Amen? Seid ihr noch dabei? Gut. Denn ich habe 5 Punkte aus 3 biblischen Freundschaften oder Geschichten, die ich gerne mit euch teilen würde. Und vielleicht machst du einfach dein Herz und deine Ohren weit auf, denn vielleicht ist die eine oder andere Entscheidung, die du treffen müsstest oder darfst oder wo der Heilige Geist dich ermutigen will heute, um dort hineinzugehen. Okay, Nummer 1. Entscheidungen für Menschen ebnen den Weg zu Freundschaften. Entscheidungen für Menschen ebnen den Weg zu Freundschaften. Das hört sich, habe ich eben schon gesagt, Jesus hat sich für seine Jünger entschieden. Und die erste Freundschaft oder Beziehung, die ich rausgegriffen habe, ist die von Barnabas und Saulus, den wir meistens jetzt als Paulus kennen. Und zwar, sie beginnt ganz am Anfang, ihr kennt die Geschichte von Saulus, er war der größte Christenverfolger, er hatte die Lizenz zum Töten sozusagen, ja, er war dabei, als Stephanus, als Diakon gesteinigt wurde und er war der Aufpasser auf die Mäntel, das heißt nicht, dass er sich nicht getraut hätte, sondern es war, glaube ich, über seiner Ehre, er war der Aufseher, die Drecksarbeit durften die anderen verrichten sozusagen und dann, dieser Saulus begegnet dann Jesus. Er ist auf dem Weg nach Damaskus, weil die Christen haben sich entfernt aus Jerusalem und er versucht, ihnen nachzureiten. Jesus begegnet ihnen, er wirft ihn vom Pferd und er wird blind geschlagen und er holt ihn ab und macht aus Saulus, noch nicht zu dem Zeitpunkt namensmäßig, aber innerlich einen Saulus, einen jemand, der Jesus liebt und der ihn verkündigt hat. Du sitzt hier, weil er seinen Auftrag ernst genommen hatte. Aber auch, und das passiert, dieser Saulus kommt dann nach Jerusalem, fängt an dort zu predigen und keiner unterhält sich mit ihm. Denn alle haben Angst vor ihm. Sie haben ja gewusst, er hat die Lizenz. Sie haben gedacht, ja, wie nennt man das, ein Konterspion? Oder also, ja, tut er nur so, um wieder an den inneren Kreis heranzukommen. Keiner hat sich getroffen mit ihm. Alle sind weggegangen. Bis auf einen Mann, und der heißt Barnabas. Und wir lesen hier in Apostelgeschichte 9, 27, schließlich führte Barnabas ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg nach Damaskus den Herrn gesehen hatte. Er berichtete ihnen, was der Herr zu ihm gesagt hatte und wie mutig Saulus in Damaskus im Namen von Jesus gesprochen hatte. Daraufhin nahmen die Apostel Saulus in die Gemeinde auf. Barnabas hat diesen Mensch gehört, gesehen, diesen Saulus gepredigt. Was macht er? Er entscheidet sich, er trifft sich mit ihm. Er bringt ihn nicht direkt zu den Aposteln. Er hat sich, ich weiß nicht, was sie getrunken haben, Tee, vielleicht ein Wein. Auf jeden Fall haben sie sich unterhalten und er hat sich sein Zeugnis angehört. Er hat geprüft, was ist dort. Aber sein Herz war bereit, sich mit ihm zu treffen. Und dann nimmt er ihn mit. Und nicht Saulus berichtet den anderen, sondern Barnabas erzählt das Zeugnis. Er gibt Zeugnis von ihm und er öffnet ihn und bringt ihn hinein. Das war seine Entscheidung. Und dann geht die ganze Geschichte weiter. Ich will dich ermutigen. Manchmal spricht der Heilige Geist zu dir und offenbart dir und zeigt dir Leute. Barnabas hätte das ignorieren können. Ich weiß nicht, wie laut Gott zu ihm gesprochen hat, aber zu mir spricht Gott oft gar nicht so laut, sondern es ist ein Gedanke, eine Idee. Und wenn ich bete morgens, denke ich, ah, du könntest dem mal eine Nachricht schreiben, eine WhatsApp schreiben, du könntest ihn mal fragen, wie es ihm geht, du könntest, oder am Sonntag, ich habe den und den getroffen, wow, der ist bewegt gewesen und hat diese, und ich gehe dem nach. Und, oder nicht immer, aber ich versuche dem nachzugehen. Und das hat Barnabas getan und öffnet diesen Raum für ihn. Wisst ihr, als ich 19 Jahre alt war, haben meine Freunde, und jetzt sind sie Freunde, haben in Zelten veranstaltet, zu dritt, und haben zwei andere eingeladen, die Jesus nicht kannte. Von diesen drei war einer Pastor Tore, einer war Hartmut, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, er ist mit uns in Mainz, und Steffen, der war auch schon öfter jetzt hier mit in Berlin. Und sie haben sich uns eingeladen, noch einen anderen Kumpel, und gesagt, hey, wir machen ein Zelten. Sie haben das geöffnet, sie hätten sich auch alleine genug gewesen. Und daraus wurde ich neugierig, waren noch mehrere andere Sachen, aber Jesus ist mir begegnet. Sie, ich weiß nicht, haben auf Gott sich inspirieren lassen und gesehen, da ist etwas, wir müssen unbedingt Jesus ihm vorstellen. Und so ging diese ganze Reise los. Und ich will dich ermutigen, sei wachsam. Der Heilige Geist kann zu dir sprechen, er berührt dein Herz, wen er dir auflegt, und dann triff dich mal mit jemand. Vielleicht kannst du ein Türöffner sein in diese Kirche, ein Türöffner sein in ein anderes Team, ein Türöffner sein, und jemand entfaltet seine ganze Berufung. Also, Punkt 1, Entscheidungen für Menschen ebnen den Weg für Freundschaften. Erst daraus entsteht das. Gut? Okay. Aber dann geht's erst los. Und der zweite Punkt ist, ich finde ihn ganz toll. Entscheidungen für gemeinsame Abenteuer, in Klammer, und Krisen, für die muss man sich manchmal nicht entscheiden, sondern man muss entscheiden, dabei zu bleiben, formen Freundschaften. Also Abenteuer und Freundschaften, Abenteuer und Krisen, die man zusammen durchlebt, formen Freundschaften fürs Leben. Wir greifen eine Teenie-Freundschaft heraus. Daniel und seine Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Daniel kennt. Viele kennen vielleicht Daniel in der Löwengrube. Viele kennen vielleicht die Freunde, die drei im Feuerofen. Und Jesus ist bei ihnen, oder eine Person ist bei ihnen, die sie beschützt. Aber sie beginnt in Daniel 1. Und wenn du das noch nie gelesen hast, darf ich dich ermutigen, lies mal Daniel 1 bis 6 nächste Woche. Wenn du nur 1 bis 6 liest, dann hast du zumindest alle die Highlight-Stories. Danach wird das etwas sehr prophetisch und blumig, kannst du auch lesen. Aber diese Stories sind in der ersten Hälfte von Daniel zu finden. Kann man gut in einer Woche lesen. Nächsten Sonntag bist du durch. Also, das war so. Das Volk Israel wurde verschleppt nach Babylon. Und der König Nebukadnezar hatte eine geniale Idee. Aus seiner Sicht für das Volk Israel desaströs. Er sagt, ich will die zukünftigen Leiter aus diesem Volk, die besten Teenager, will ich haben, sie in mein Reich holen, sie ihnen eine babylonische Gehirnwäsche verpassen, sie trainieren und sie zu meinen Beratern machen, damit ich mein Reich weiter bauen kann. Er hat irgendwas erkannt, irgendwas in der nächsten Generation drin, aber seine Strategie, für ihn war sie ganz gut, aber eigentlich eine wirklich miese und teuflische Strategie, um das Volk zu zerstören. Aber er wählt folgende Männer aus. Daniel, Hanania, Michael und Asaja, die gehörten zum Stamm Juda. Und er macht so ein Leiterbootcamp, würden wir vielleicht sagen. Und er holt die alle zusammen und er will sie ausbilden in der Sprache. Er gibt ihnen erstmal neue Namen, denn er will ihre Identität auch verändern. Und so wird aus Daniel Belshazzar, der Hanania heißt Schadrach, Michael Meshach und Asaja Abednego. Habt ihr vielleicht alle schon mal gehört. In diesem Camp ist es ihm wichtig, dass sie gut genährt sind. Weil, das wissen wir heute, Körper, Seele, Geist, du musst deinen Körper gut aufbauen, damit du hier oben in deiner Seele stabil bist und in deinem Geist Sachen aufnehmen kannst. Deswegen verordnet er ihr, ihr bekommt das beste Essen. Sie hatten aber ein Problem und wir lesen, Daniel beschloss in seinem Herzen in 1,8, Daniel 1,8, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Daniel hat einen Entschluss getroffen und er war ein Teenager. Wow. Und er war in einem fremden Land, fremde Kultur, aber er sagt, die Werte Gottes sind mir wichtig, ich will mich nicht korrumpieren lassen und sollte es sich mir mein Leben kosten. Und er geht zu ihm und sagt, hey, bitte stell mich um auf vegetarische Ernährung. Und er hat noch drei Freunde und sie sagen, wir machen mit. Und dieser Mann kommt zu ihnen und sagt, ey Jungs, das könnt ihr nicht machen, weil wenn ihr jetzt gleich wie so jämmerliche Lappen ausseht und gar keine Muckis aufbaut, dann macht der König nicht nur euch, sondern auch mich einen Kopf kürzer. Deswegen keine gute Idee. Und sie sagen, hey, lass uns 10 Tage probieren, dann kannst du uns auf die Waage stellen, uns begutachten, wir trainieren ordentlich und dann kannst du entscheiden. Und dann lesen wir in Daniel 1,15, am Ende dieser 10 Tage wirkten Daniel und seine 3 Freunde gesünder und sahen besser genährt aus als die anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs gegessen hatten. Wenn du Veganer oder Vegetarier bist, würdest du sagen, ist ja gar kein Wunder. Wenn du auf der anderen Fraktion aus bist, dann würdest du sagen, wow, ein echtes Wunder, keine Ahnung. Aber Gott tut etwas. Sie folgen seinem Ruf. Und sie dürfen weitermachen. Und dieses Camp, wir wissen nicht genau, wie lange es ging, aber es war eine Ausbildung, die ging länger. Bei uns geht eine Ausbildung normal 3 Jahre oder ein Studium vielleicht sogar 4, weiß ich nicht. Also das war mehrere Jahre. Sie sind auf dieser Diät geblieben. Und dann lesen wir am Ende dieser Zeit, kommt quasi das Ergebnis, die Bewertung in Daniel 1,19. Der König unterhielt sich mit allen jungen Männern aus diesen Gruppen. Keiner jedoch konnte an Daniel, Hanania, Mischael und Asaja heranreichen. So wurden sie in den Dienst des Königs gestellt. Und Achtung, die Belohnung. Immer wenn eine schwierige Frage beraten werden musste und die Verstand und Einsicht erforderte, wandte sich der König an diese Männer. Dabei fiel ihm auf, dass sie allen Gelehrten und Zeichendeutern seines Reiches 10-mal überlegen waren. Wow! Die Belohnung ist, also erstens, Gott belohnt das, sie werden ausgewählt, sie kommen in genau die Position, die dieses Reich beeinflusst. Ich glaube, manches Mal konnten sie durch ihren Rat vielleicht ganz schlimme Sachen verhindern, das wissen wir nicht, aber sie erleben über diese Sachen Wunder und zur Belohnung werden sie nur bei den ganz schwierigen Fragen gefragt, wenn der König und alle anderen nicht mehr bereit sind. Das ist, manchmal denken wir, das ist eine ehrenvolle Position, ja, aber manchmal denke ich, oh. Und so sind sie in dieser Position und ihre Geschichte geht weiter. Sie fallen da nicht raus, sondern sie bleiben in dieser Position. Wir kennen diese Wunder, die sie dann später erleben. Aber sie mussten Woche für Woche, Tag für Tag, Monat für Monat Entscheidungen und sie sind gewachsen. Daniel hat sich ein bisschen besser geschlagen als die anderen, aber sie waren in verantwortungsvollen Positionen. Aber sie konnten sich immer erinnern und sie hatten diese Freundschaft. Vielleicht haben sich die Ratgeber immer mal zwischendurch getroffen und sie wussten, da sind meine Jungs. Und sie konnten sich jedes Mal erinnern, Gott hat das möglich gemacht. Deswegen kann ich ihm vertrauen, wenn ich eine schwierige Frage stelle, kann ich Gott fragen und er hilft mir. Ich will dir sagen, hey, wenn du schwierige Sachen hast und dich auf Abenteuer einlässt, das baut Freundschaften. Freundschaften, in denen du dich um etwas versammelst, wo du denkst, es ist nicht möglich, wo Lücken sind, wo wir Glauben brauchen, wo andere für dich beten müssen, wo du einstehen musst, das baut Freundschaften. Krisen, sie erlebten richtige Krisen. Einmal will der König alle umbringen, weil er hat einen Traum, er verrät ihm keinen und er sagt, erst müssen meine Berater mir den Traum verraten und dann die Deutung. Und da waren sie noch eher noch die Juniorberater, sie haben gar nicht von dieser Aufgabe gehört, nur plötzlich klopft die Wächter bei ihm und sagen, Jungs, kommt mit, einen Kopf kürzer jetzt. Er sagt, Daniel, was los? Ja, der König hat einen Traum gehabt und keiner kennt ihn. Und dann sagt er zu seinen Freunden und sagt, bitte betet für mich, gib mir eine Nacht. Und Gott zeigt ihm diesen Traum, zeigt ihm die Auslegung, sie werden gerettet und werden in die nächste Position gesetzt. Dann erleben sie die Wunder mit dem Feuerofen, mit Daniel in der Löwengrube, am Ende seines Lebens. Aber sie haben ein Fundament gehabt, was sie verbunden hat. Sie haben Wunder für Gott erlebt, auf denen man stehen kann. Deswegen, hey, du hast Krisen in deinem Leben, du hast Herausforderungen in deinem Leben. Versuch sie nicht zu meiden. Versuch dir andere zu suchen, die mit denselben Werten und mit dem Glauben dort hineingehen und sich verbünden oder für dich beten und eintreten. Und das wird nicht nur die Freundschaft bauen, sondern es wird dein Leben bauen. Deswegen, hey, erinnere dich daran. Und ich, deswegen habe ich es genannt, entscheide dich für Abenteuer und entscheide dich für Freundschaft in und gerade in Krisen. Und das hat unsere Freundschaft gebaut. Wir haben unsere erste Anlage, da haben wir in der WG gewohnt, haben wir für 10.000 Mark eine Anlage gekauft, ohne einen Raum zu haben. Und haben davon geträumt, dass wir irgendwann mit dieser Anlage einen Gottesdienst machen können. Dann haben wir im Feld einen Gottesdienst organisiert, damit wir diese Anlage benutzen können. Und ich glaube, jetzt hängt sie irgendwo ganz hinten im Kidsraum noch in Mainz. Aber jedes Mal, wenn ich reingehe, keiner kennt diese Geschichte von der Anlage, weiß ich, Das war ein Abenteuer. Wir haben als Studenten das Geld zusammengetrieben, haben die bei uns im Wohnzimmer liegen gehabt, mehrere Monate, bis wir die erste Veranstaltung hatten. Und so ermöglicht Gott etwas und baut etwas, wenn wir uns aufmachen und Raum für Wunder schaffen. Krisen. Ich will dir sagen, ein Freund geht durch eine Krise, das ist eine Chance. Hey, ich habe es geschafft, ich bin jetzt Mitte 40, bisschen über Mitte 40. Das heißt, wir gehen durch Krisen. Manche meiner Freunde haben erste gesundheitliche Krisen. Unsere Eltern sind teilweise schon verstorben. Das sind Krisen. Ich habe mir vorgenommen, so es denn geht, auf jede Beerdigung von den Eltern meiner Freunde zu gehen. Auch wenn ich ganz hinten stehe und manche kenne ich ja gar nicht. Nur um in dem Moment zu sagen, wir sind da. Wir sind da. Du gehst durch die Krise. Wir sind da. Für manche war das komisch, weil manchmal sind Beerdigungen so Privatveranstaltungen. Aber wir sind hingefahren und vor ein paar Monaten bin ich nach Bayern auf eine Beerdigung gefahren von einem Freund, um einfach zu zeigen, wir sind da. Ich will dich ermutigen, zieh dich nicht zurück, selbst wenn du nicht die Antwort hast. Du hast den, der die Antwort kennt. Auf eine Beerdigung solltest du hingehen können, weil du kennst den, der über Leben und Tod geht. Dir fallen keine Worte ein, du kannst deinen Freund in den Arm nehmen, deine Freundin in den Arm nehmen und sagen, ich bete für dich. Du hast etwas, was sonst niemand hat. Wenn du dich zurückziehst, was bekommt er vielleicht sonst für Ratschläge? Deswegen zieh dich nicht zurück, sondern geh hinein, selbst wenn du keine Antwort hast. Denn du hast den dabei, der die Antworten hat. Und das formt Freundschaften, die ein Leben lang halten können. Diese Abenteuer bringen neue Freunde hervor. Ich habe Freunde in der Kirche in Diensten geworben, die hätte ich niemals angesprochen vorher. Einen von meinen Freunden, der ist überall tätowiert. Ihr seht es, ich bin es nicht. Und manchmal schaut er auch gar nicht so freundlich. Ich sage euch jetzt nicht, wer es ist. Aber er ist einer meiner Freunde geworden. Und ich habe mit ihm Sachen erlebt und Wunder erlebt. Und das hat es gebaut. Deswegen lass dich ein auf die Abenteuer und lass nicht los in den Krisen deines Lebens. Barnabas und Paulus, wir müssen ein bisschen Gas geben, ich habe lange über Daniel gesprochen. Barnabas und Paulus haben sich auf Abenteuer begeben, auch sie. Sie haben die Missionsreisen gestaltet. Du sitzt hier, weil diese zwei den Auftrag Gottes ernst genommen haben. Die erste Missionsreise haben sie gemacht. Dann sind sie wieder losgegangen und dann ist was passiert. Sie haben Streit bekommen. Und mein dritter Punkt ist, trau dich zu entscheiden, Freundschaften auch mal runterzufahren. Ja, da seid ihr ganz leise. Ja, ich wusste nämlich, ich habe lange überlegt, aber ich glaube, es ist wirklich ein wichtiger Punkt. Manchmal passieren Sachen und dann ist es gut. Du musst nicht die Freundschaft beenden. Ich habe manche machen wirklich dumme Sachen in solchen, sie schreiben so einen Schlussbrief über die Freundschaft. Tu das nicht. Aber Paulus und Barnabas oder damals hatten den Effekt, sie wollten auf die zweite Missionsreise aufbrechen. Sie waren dabei schon und dann lesen wir nur, es entstand eine heftige Auseinandersetzung, sodass sie sich voneinander trennten. Denn da war eine Person, Johannes Markus, die hatte sie auf der ersten Missionsreise verlassen. Paulus sagt, den nehme ich nicht mehr mit. Wir stehen da vielleicht mitten im Kreuzfeuer, dann muss ich mich auf alle verlassen können. Barnabas war so eher der pastorale Typ, sagt, nein, nein, das wird schon, wir nehmen den mit. Er wird sehen, was Gott tut und das funktioniert super. Und sie sind nicht übereingekommen. Manchmal passiert das. Ich glaube, manchmal wachsen wir auch beide, auch die Freunde in ihren Raum, den sie einnehmen und dann passt das im Moment nicht mehr so. Und dann sagen sie, okay, wir machen zwei Missionsreisen und nicht eine. Und in dem Moment, wo das passiert, lernt Paulus Silas kennen und kurze Zeit später Timotheus, seinen Nächsten, den er coacht, den er mentort und der, denke ich, auch zu einem Freund wie ein Sohn in seinem Leben wird. Raum kann es manchmal schaffen, wenn es zu eng wird für beide. Deswegen, manchmal gehen Freundschaften durch Phasen und Gott kann das wieder beleben. Wenn man das ordentlich mal so ein bisschen auseinander dividiert, kann man auch wieder zusammenkommen. Wir lesen, wir haben verschiedene Indikatoren, dass sie am Ende wieder in Frieden gekommen sind. Aber ich will dich ermutigen, es gibt einen Unterschied. Manchmal sind Freundschaften zu eng und dann lohnt es sich da was raus. Aber ich will dir sagen, eine Sache darfst du nicht, es gibt manche Beziehungen lebst du vielleicht, das sind gar keine Freundschaften, von denen spreche ich nicht. Manche, die sind eher toxisch, vergiftet und da passiert was, dann will ich dich ermutigen, triff die Entscheidung nicht allein, triff dich mal mit jemand Weisem, der auch Jesus kennt und tausch dich mal aus und überleg, was du da machen kannst. Ja, Freunde haben einen großen Einfluss auf dich, deswegen solltest du weise damit umgehen. In Sprüche 13,20 steht, wer sich mit Weisen trifft, wird weise, wer sich mit Narren einlässt, der wird sich selbst schaden. Da steckt etwas drin. Und das solltest du nicht ignorieren. Ich gehe da jetzt nicht aus Zeitgründen nicht ganz so tief rein, aber ich will den Bogen schlagen. Aus einer Sache solltest du Freundschaften nicht runterfahren, wenn ein Freund dir mal wehtut. In Sprüche 27,6 lesen wir: Wunden, die ein Freund geschlagen hat, sind besser als Küsse von einem Feind. Ja, Freundschaften tun manchmal weh, weil ein Freund sagt dir die Wahrheit, wenn du sie vielleicht gar nicht hören willst. Und wenn du dich dann mit jemand anders triffst, der umschmeichelt dich, gerade wenn du länger im Leben unterwegs bist, vielleicht auch noch ein bisschen Einfluss hast, dann weißt du, wen du fragen musst, der dir sagt, alles gut, hast du genau richtig gemacht, kein Problem, passt schon. Und ich weiß, an manchen Situationen in meinem Leben habe ich gedacht, oh, ich muss mich mit einem Freund treffen, aber kann sein, dass ich eine andere Meinung dazu kriege. Und das verletzt mich. Und manchmal in Freundschaften sind die Motive sogar gemischt. Da kommt die Wahrheit rein und vielleicht ist er auch ein bisschen sauer darüber, dass ich ihn noch nicht gefragt habe. Und dann trifft es mich vielleicht doppelt, aber es raubt nicht die Wahrheit darin. Das sollte kein Grund sein. Fahr keine Freundschaft runter, nur weil die eine mal die Wahrheit gesagt hat, okay? Entscheide weise darin. Denn das baut dein Leben nach vorne. Du brauchst Freunde, je weiter du im Leben kommst, die ehrlich sein können, die dir wirklich sagen können, wie es aussieht, die auch die Erlaubnis haben, nicht dein Herz zu umschmeicheln, sondern auch mal einen kleinen Schlag auf den Hinterkopf zu geben. Oh, bitte einmal wieder nachdenken. Okay, danke. Und dafür brauchst du Punkt 4. Der lautet: Vergebung ist eine Entscheidung, die Freundschaften erhält und belastbar macht. Ich habe es euch gesagt, hey, wenn du so viele Jahre durchs Leben gehst, mit Freunden, ich bin jetzt 47, wir haben, manche dieser Freunde kenne ich seit 30 Jahren. Stimmt das? Ja, das stimmt auch, aber eigentlich sind es doch 17, scheiße, ja, Entschuldigung, 30 Jahre. Glaubst du, dass das immer ganz easy abgeht? Ich glaube, in Freundschaften passieren teilweise die schlimmsten Verletzungen. Wenn du verheiratet bist, weißt du das auf jeden Fall. Ich hoffe, dass dein Ehepartner, deine Partnerin auch dein Freund ist. Aber ich spreche nicht nur davon. Meine Freunde wissen genau, wie sie mich treffen können. Und gleichzeitig sind Freundschaften die Dinge, die mit zu den wichtigsten Sachen im Leben gehören. Wisst ihr, wenn ich Probleme habe, die Welt zu verstehen, meine Welt oder mich selbst oder alles sich irgendwie hoch und runter dreht auf der Arbeit. Ich habe manchmal wirklich, scheinbar in mir sind es Riesenthemen. Wisst ihr, wo ich dann hingehe? Jetzt seid ihr bestimmt gleich schockiert. Ich gehe oft auf den Friedhof. Ja, da seht ihr, ich wusste es. Jetzt darf ich nicht mehr nach Berlin kommen. Und da ist so eine Bank bei uns, in Finden gab es so einen Mönchsorden oder eigentlich sind es Nonnenorden und da sind die Gräber von denen und ich sitze und da steht ein großes Kreuz, aber weißt du, was es mit mir tut? Und in Psalm 90,12 steht, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Für uns als Christen sollte der Friedhof kein bedrohlicher Ort sein, weil du weißt, wo du hingehst, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Aber was er tut, er schärft die Sinne für das, was wirklich zählt. Weißt du, in so vielen Punkten denke ich, ich bin so wichtig. Aber ich kann dir sagen, es sind eigentlich nur wenige Bereiche, in denen ich nicht austauschbar bin. Das ist als Ehemann, hoffentlich nicht. Als Vater, als Sohn und als Freund. Klar, meine Freunde haben auch andere Freunde, aber ich weiß, wenn ich fehle, keiner kann diese Stelle so einnehmen. Und es sind ehrlich gesagt in deiner Firma, du scheinst so wichtig, ich denke mir manchmal, ich bin so wichtig, ich weiß, wenn ich nicht mehr kommen würde, ja, es würde vielleicht, denke ich dann auch, hoffentlich ein bisschen Probleme geben, damit sie sehen, wie gut dieser Mann war, ja, aber das sortiert sich. Das sortiert sich. Dein Dienst in der Kirche, du bist wichtig und bau das Reich Gottes, aber ehrlich gesagt, wenn du längere Zeit nicht kommst, ich hoffe, du fehlst, ich hoffe, es gibt dann auch ein bisschen Schmerzen da drumherum, aber es wird sich schon wieder einrenken. Aber als Ehepartner, Sohn, Mann, nee, Sohn, Vater, Ehemann und Freund bin ich nicht austauschbar. Und deswegen will ich dort alles geben, um mit Vergebung zu operieren. Jesus und Petrus. Ja, am Anfang habe ich gesagt, Jesus hat sich für die 12 mindestens entschieden und gesagt, ihr seid meine Freunde. Eine Freundschaft ist entstanden zwischen ihm. Im entscheidendsten Moment in Jesu Dienst, an Gründonnerstagabend oder in dieser Nacht auf Karfreitag, verrät Petrus ihn dreimal. Nicht einmal, nicht zweimal, dreimal. Und Jesus, als er wieder auferstanden ist, kommt er und begegnet ihnen. Ihr kennt die Geschichte vielleicht. Die Jünger sind draußen, sie sind irgendwie orientierungslos. Ihr könnt gerne schon kommen mit der Band. Die Jünger sind orientierungslos, sie wissen nicht mehr, was sie tun sollen und sie gehen wieder fischen, denn das können sie. Und dann steht Jesus am Ufer. Er gibt Petrus dasselbe Wunder wie zu seiner Berufung. Er sagt, werft die Netze aus. Er hat die ganze Nacht nicht gefangen. Er wirft sie aus, er holt sie rein und die Netze bersten. Und Petrus erkennt, es ist Jesus. Und er geht zu ihm, Jesus hat schon Frühstück zubereitet, grillt ein paar Fische. Und dann fragt er ihn, lieber Petrus, liebst du mich? Ja, Jesus, du weißt, dass ich dich lieb hab. Lieber Petrus, liebst du mich? Ja, Jesus, du weißt, dass ich dich lieb hab. Dann nochmal, ein drittes Mal. Und jetzt wird, was meinst du, was das mit, jetzt erkennt Petrus, Er fragt dreimal, weil dreimal habe ich ihn nicht wie meinen Freund behandelt. Dreimal habe ich ihn enttäuscht. Und er sagt, eigentlich die letzte Frage lautet, Petrus, bist du mein Freund? Er fährt das Level der Liebe runter von Agabe auf die Freundschaftsliebe. Er sagt, Petrus, bist du noch mein Freund? Und er sagt, ja, du weißt, dass ich dein Freund bin, dass ich dich liebe. Und dann gibt er ihm den Auftrag, weide meine Schafe. Wenn Jesus es geschafft hat, seinem Freund zu vergeben, der ihn hängen hat lassen in der schlimmsten Stunde seines Lebens, sollte uns das auch möglich sein. Und ich kann dir sagen, ich habe es euch jetzt ausgerechnet, jetzt glaubt mir keiner mehr, dass ich Physik studiert habe, weil ich nicht 30 Jahre ausrechnen konnte. 30 Jahre bauen wir zusammen. Glaubst du, dass das einfach ist? Wir haben diese Kirche zusammen gestartet. Jetzt ist Tore, Seniorpastor in Mainz, in Berlin. Ich arbeite, bin mit dabei am Bauen. Einer meiner Freunde ist nicht mehr so viel in der Gemeinde, sondern Gott hat ihn berufen, ein Unternehmen zu gründen. Und einer meiner Freunde ist bei meinem anderen Freund angestellt. Wow. Glaubst du? Von außen sieht das super aus und ich bin dankbar und es ist ein Wunder in meinem Leben. Aber glaube nicht, dass das nicht mehr schwierig ist. Da kommen die schlimmsten Sachen in deinem Herzen hervor. Neid. Wow, was hat der jetzt für ein Auto? Stolz. Ha, das darf ich gar nicht denken. Sich klein zu fühlen, sich gering zu fühlen und dem anderen Raum zu geben, das braucht viel Herzensmanagement. Es braucht ehrliche Gespräche. Es braucht die Weisheit, ob dieses Gespräch jetzt angebracht ist, obwohl mein Herz eigentlich das ist, was eigentlich ein Problem hat. Ich muss damit zu Gott kommen. Wenn jemand was Falsches gesagt hat, ob bewusst oder unbewusst, muss ich Vergebung aussprechen in meinem Herzen, mein Herz managen, um zu ermöglichen, dass mein Freund das ergreifen kann, was Gott für ihn hat, dass ich es ergreifen habe und dass wir in den beiden noch miteinander verbunden sind. Das braucht Vergebung und Wunder und immer wieder. Aber wenn wir das schaffen, ist es ein echter Schatz. Wisst ihr? Wir träumen davon, irgendwann, Steffen hat das mal gesagt, wir träumen davon, am Ende unseres Lebens auf so einer Parkbank zu sitzen, auf unser Leben zu schauen und irgendwann fällt einer links runter. Wir sagen, ja, wir sehen dich bald wieder. Ich hoffe, wir haben dann jüngere Freunde, die ihm aufhelfen können oder sich darum kümmern können. Aber Gott hat uns eine Perspektive gegeben, die sogar über das Lebensende hinausgeht. Weil selbst wenn du dich hier auf der Erde mit deinem Freund nicht verträgst, wenn er an Jesus glaubt, dann stehst du neben ihm vor Jesus. Und dann sagt Jesus, ihr zwei, ihr habt noch was zu besprechen. Ich weiß nicht, kannst du theologisch jetzt auseinandernehmen. Aber ich will dir nur sagen, wenn sie mit Jesus verbunden sind, wirst du die Ewigkeit mit ihnen verbringen. Es macht es sicher einfacher, wenn du das hier schon managst. Mein letzter Punkt lautet, es ist nie zu spät, sich für neue Freundschaften zu entscheiden. Ich will dich ermutigen, dein Leben immer wieder aufzumachen. Ich habe mir in Vorbereitung auf die Predigt so eine Liste gemacht, die kann man nicht veröffentlichen, in welchen Lebensjahrzehnten welche Freunde in mein Leben gekommen sind. Und ich war gespannt, ob weiterhin neue dazugekommen sind. Und ich habe mich gefreut, denn es ist so. Und das ist der Traum für mein Leben, immer wieder Raum zu haben, obwohl schon viele da sind, Freunde hinzuzufügen. Und ich glaube, Gott gibt dir die Kapazität und es ist ein Wunder. Ich habe, meine Großeltern sind beide sehr alt geworden, also 96 und 100 Jahre. Und sie waren fast bis zum Ende, mein Großvater war 100, dann so das Letzte, natürlich, wenn man stirbt, sind die letzten Monate meist ein bisschen schwierig, aber ich konnte mich mit ihm unterhalten, er wusste noch Bescheid und er, einen Schlüssel haben sie gehabt. Sie haben es geschafft, in ihrem Leben immer wieder sich zu öffnen für Freundschaften. So wurde er gepflegt von seinen Freunden. Die waren Ärzte, die waren noch knackig jung, erst 80. Aber die waren noch mobil. Soll ich dir was sagen? Es war sicher nicht sein Bestreben, diese Freundschaft zu bauen, um am Ende seines Lebens einen persönlichen Arzt zu haben, der jeden Tag kam und ihm alle guten Sachen gegeben hat, die man braucht, um dieses Leben würdevoll und toll beenden zu können, wenn man das so sagen kann. Aber das war eine Frucht, die er geerntet hat. Zieh mal 20 Jahre von deinem Alter ab. Hast du Freunde, die in diesem Alter sind? Oder addiere mal 20 Jahre auf dein Leben. Sind da. Ich will den Raum einfach aufziehen und sagen, hey, du wirst dankbar sein. Du willst 100 werden? Baue Freunde, die mal mindestens 20, vielleicht nicht sogar 30 Jahre jünger sind als du. Weil sonst sitzt du da und alle Freunde. Und das ist das Schlimmste. Ich habe ein Buch gelesen über 100-Jährige. Sind so, und da drin steht, einer sagt, das Schlimmste ist, wenn du 100 wirst, dass alle deine Freunde fast schon vor dir gestorben sind. Ja, wenn alle genauso alt waren wie du. Wenn du aber anfängst, und diese Momente kommen, und die kann man nicht bauen, aber irgendwann bin ich hoffentlich befreundet mit den Kindern meiner Freunde. Und das hat damit zu tun, mit meinem Herz und mit ihrem Herz. Bin ich bereit, und ich habe gesprochen über Barnabas und Saulus, und diese Beziehung verändert sich. Irgendwann heißt er nicht mehr Saulus, sondern er wird Paulus genannt. Und auf den Missionsreisen irgendwann heißt es Paulus und Barnabas. Da passiert etwas und ich glaube, dass sie sich eine Freundschaft aus einer Mentoring entwickelt hat. Und ich will dich ermutigen, sei offen dafür. Wenn du auf der älteren Fraktion unterwegs bist, dann ist es vielleicht an dir, dich einfach mal mit jemandem zu verabreden. Und wenn du auf der jüngeren Fraktion bist, dann mach dich offen, stell mal ein paar intelligente Fragen jemand. Hier sind Leute im Raum, die sind dir viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte voraus. Glaube nicht, dass sie nicht schon mal was erlebt haben, was dir vielleicht helfen könnte. Und wenn du auf der älteren Fraktion bist, glaube nicht, dass du nicht etwas lernen kannst von dem, wie die Welt betrachtet wird, von der Generation, die im Moment auf der jüngeren Seite ist. Deswegen, es ist nie zu spät, sich für Freundschaften zu entscheiden. Ihr Lieben, ich würde euch gerne einladen, aufzustehen. Ich würde gerne dafür beten, dass Gott vielleicht den ein oder anderen Punkt, den er berührt hat, dir eine Idee gibt, wie du damit umgehen kannst. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, dass du mit deinem Geist hier bist. Wir geben dir Erlaubnis, unsere Herzen zu berühren. Wir geben dir jetzt Erlaubnis, sie, da wo du sie berührt hast, dass du uns hilfst zu erkennen, was wir damit tun sollen. Dass aus dem Gedanke etwas erwachsen kann. Ha? Ich will dich bitten, dass du uns Mut schenkst, uns zu entscheiden, Menschen zu treffen, uns aufzumachen für Menschen, an Orte zu gehen, wo Menschen zusammenkommen, sich vielleicht um dich herum versammeln. Ich will dich bitten, dass du uns hilfst, uns zu entscheiden, in Abenteuer hineinzugehen und in Krisen Freundschaften zu bauen, statt sie zu verlassen. Und gleichzeitig mach uns weise, da wo Beziehungen sind, die uns kaputt machen und Freundschaften, die uns rauben, von dir entfernen, Herr. Schenk uns weise und mutigen Umgang damit und Entscheidung. Aber Herr, vor allem mach unsere Herzen weich. Da wo wir vergeben wollen, sollen, hilf uns und gib uns die Kraft, so wie du es getan hast. Und öffne uns. uns und mach uns flexibel, immer und immer wieder neue Leute in unser Leben zu lassen, uns zu öffnen, unsere Deckung fallen zu lassen, uns verletzlich zu machen, um das Wunder zu bauen, dass wir zusammen etwas tun können, was viel größer ist, als alleine im Leben unterwegs zu sein. Dafür danken wir dir. Dafür preisen wir dich. Amen.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.